Ihr hört Vincent und Marie.
Mit offenen Armen.
Maritschki.
Hallo Sonnenschein.
Ja, wirklich. Aber heute mal der schöne Sonnenschein. Heute werde ich nicht gegrillt, sondern gut in Szene gesetzt von der Sonne.
Du bist der Sonnenschein. Du strahlst heute irgendwie so.
Ja, aber nur wegen der Sonne tatsächlich. Und weil ich gerade Grüntee trinke und weil ich Sport gemacht habe. Heute ist ein guter Tag. Stimmt, doch, ich bin gut drauf. Ja.
Geil. Ja, cool. Ausnahmsweise mal.
Ja, stimmt, ich habe ganz vergessen. Eins von 10, ja, ist eine 10 gerade. Ich habe eine 10 von 10. Ich habe ganz vergessen, dass ich sonst immer schlechte Laune habe oder bedrückt bin. Ich dachte so, hä, nee, ich bin doch... Stimmt. Ah, Mensch.
Ah, Mensch, fuck, ich bin doch mentally ill eigentlich. Fuck.
Ja. Nee, mir geht's super heute tatsächlich. Ich bin ein bisschen traurig. Wir mussten eine Verabredung absagen, auf die wir uns sehr gefreut haben, weil Lara Halsschmerzen hat. Und ich hoffe, dass sie nicht schlimm krank wird. Mhm. Aber mir geht's gut.
Du, das freut mich. Das freut mich tierisch. Oh, und ich mach mal mein Mobiltelefon weg.
Besser ist es.
Ja.
Die Älteren unter euch werden es kennen, wenn man mit Gen Z aufnimmt, immer diese Mobiltelefone. Also mit meinen über 30-jährigen Freunden.
Ist ja okay, kommuniziere ich, du alter Sack.
Ja, wir kommunizieren
nur, dass du alt bist.
Per Fax kommuniziere ich nur mit meinen älteren Freunden. Fax und diese Röhrendose. Ja, Brieftaube und wenn du so eine Dose an so eine Schnur machst, ist immer.
Ja.
Vielleicht habe ich ein bisschen Oberwasser heute. Das ist, vielleicht hat Gott das auch so gewollt, dass ich meistens bedröppelt bin, weil ich bin sonst ein bisschen.
Ich liebe das, gib's uns, wirklich. Ich bin auch mal wieder ein bisschen drüber und euphorisiert.
Ja. Also mir geht's prächtig. Wie geht's dir denn heute so?
Großartig, auch prächtig. Alles prächtig. Schön. Tutto bene. Benissimo.
Warum machen wir diesen Podcast dann überhaupt?
Wir können eigentlich ja aufhören, oder?
Schön war's gewesen.
Es gibt ja Gründe, warum es uns gut geht. Und auch diese werden wir versuchen, heute zu teilen. Mit euch. Lasst bitte 5 Sterne da.
Weil uns sonst niemand zuhört.
Ja, oh, ich bin so froh, meine italienischen Freunde, die wissen ja, was ich mache und die sehen das ja auch bei Instagram und die sind alle ganz neugierig auf dem Podcast, aber der ist halt deutsch und die wenigsten sprechen deutsch. Und ich bin immer ganz froh, dass ich hier trotzdem so offen reden kann. Leute beim Namen nennen und so.
Es gibt mittlerweile wohl tatsächlich auch eine AI, die Stimme von jemandem klonen kann, also von uns die Stimme klonen könnte in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ohne dafür viel Geld bezahlen zu müssen. Meine Freunde aus Israel fragen es auch immer wieder. Aber vielleicht geht das irgendwann. Dann gibt es so eine AI-Marie und so ein AI-Vincent, die miteinander reden.
Das wäre wild. Vielleicht kann man auch einstellen, dass die noch ein bisschen intelligenter sind. Wenn wir schon mal dabei sind.
Wo wir schon mal dabei sind.
Ja.
Aber magst du auch ein bisschen ausführen, warum es dir heute so gut geht? Was ja auch sehr schöne Neuigkeiten sind und uns
ja
sehr freut.
Ja, auch ich genieße das Leben. Und ich lasse mich nicht unterkriegen von irgendwelchen Dingen. Also auch wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo ich ein bisschen betröppelt bin oder so oder mich irgendwas stört, dann gibt es gleich so viel anderes, was darauf folgt, was mich irgendwie glücklich macht. Und ist es mir lieber, ein bisschen betröppelt in Neapel zu sein, nicht glücklich in Berlin. Ich will Berlin nicht immer so fertig machen, wenn ich hier bin. Das ist so gemein. Aber es geht mir, ich bin einfach unfassbar glücklich, immer noch hier sein zu dürfen. Und weiß nicht, soll ich direkt mal loslegen?
Leg du direkt mal los. Ich kann es kaum erwarten, ja, bitte.
Ja, ich habe mir das jetzt nicht so zurecht gedacht im Vorhinein. Das heißt, wir müssen mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber ich hatte ja gegen Ende letzter Folge ein bisschen erzählt, was mich in Sachen Verletzlichkeit beschäftigt. Und vor allem, wenn es darum geht, dann diese Dinge anzusprechen. Und es war ganz witzig, weil wir hatten, glaube ich, am Freitagnachmittag aufgenommen. Und ich meine, ich habe ja recht klar über die ganze Sache gesprochen und ich habe mich dann, glaube ich, ein bisschen selbst sabotiert an dem Abend.
Oh nein.
Nicht sonderlich schlimm, aber das war irgendwie ganz spannend. Und ich habe im Nachhinein einfach reflektieren können, welche Sicherung da bei mir durchgebrannt ist. Nämlich genau der Trigger, den ich auch im Podcast schon besprochen hatte. Also ne, wenn ich das Gefühl habe, ich mag jemanden und da kommt nicht das Gleiche zurück, dass ich dann sehr stark reagiere. Und zunächst hatte ich das ja gut gemacht, indem ich das angesprochen habe und seine Antwort war auch komplett fair und gut. Aber in meinem Kopf hat es nicht gereicht, glaube ich. Ich habe mich nicht sicher genug gefühlt. Und dann,
nur ganz kurz, mit dem, was er geantwortet hatte? Oder womit hast du dich nicht sicher genug gefühlt?
Ja, oder ich weiß nicht, glaube ich, habe viel reininterpretiert. Wir waren eigentlich verabredet für den Samstag zum Kuchenbacken, weil seine Schwester Geburtstag hatte. Und ich bin dann abends rausgegangen mit Freunden und das war ganz schön. Und dann hatte der mir irgendwie abends geschrieben, ja, steht es dann morgen? Und es war mir dann aber irgendwie schon zu spät. Dann war ich irgendwie geschrieben, du, können wir das vielleicht an einem anderen Tag machen? Irgendwie fühle ich ganz viel Druck, einen Kuchen für deine Schwester zu backen, so aus dem Nichts.
Du hättest gerne früher von ihm gehört.
Ja, also wir waren...
Dass die Verabredung verifiziert wird.
Ja, wir waren verabredet. Ich war mir nur durch dieses ganze Kuddelmuddel in meinem Gehirn, wollte ich mich nicht darauf verlassen. Und ich hätte einfach fragen können, steht das jetzt morgen, wann treffen wir uns? Habe ich aber nicht. Deswegen meine ich auch so ein bisschen, das war wieder sehr doll ich und deswegen auch selbst abortiert, weil ich habe dann abgesagt, obwohl es für ihn stand. Er hat mir dann noch eine total süße Sprachnotiz mit seiner Schwester geschickt und war so, ey, komm, wir machen das morgen, alles gut. Und hab dann anderes gemacht und das war so eine klassische Marie-Aktion, weil ich kenne das von mir, dass wenn ich anfange, jemanden zu mögen und dann mich nicht sicher genug fühle, dann versuche ich mir die Bestätigung woanders zu holen. Was gut funktioniert hat übrigens, weil ich das Gefühl hatte, danach war er nicht mehr so auf diesem Podest. Ja, war jetzt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, die Luft ist jetzt auch so ein bisschen raus, ist auch nicht weiter schlimm. Aber das fand ich trotzdem ganz spannend, dass auch wenn man sich klar ist über die eigenen Mechanismen, dass die einen trotzdem nicht immer davon abhalten. Also man muss dann schon auch wirklich anders handeln. Aber ich sag mal so, ich glaube, mein Gefühl hat mich jetzt nicht so krass getäuscht. Und ich bin jetzt gerade ganz froh damit irgendwie, dass diese Intensität der Gefühle sich bei mir reduziert hat und ich vor allem dafür ganz viele andere schöne Situationen genießen konnte und
also
meine Freiheit.
Du warst
und
erfolgreich in deiner Sabotage.
Ja, aber für mich, mir hat es irgendwie ganz gut getan, weil mit dem Typen, den ich gesehen habe oder sehe, der, also das wäre wahrscheinlich eh nirgendwo hingegangen und dann hätte ich am Ende wieder traurig Italien verlassen vielleicht.
Weißt du ja auch nicht, vielleicht wäre es ja doch was geworden.
Ja, vielleicht. Nee, man ist ja auch nicht aus der Welt oder so. Aber was ich damit sagen wollte, war, ich habe dann aufgehört, Trübsal zu blasen und dafür ganz viele andere schöne Dinge erlebt. Und das meine ich eben auch mit diesem, manchmal klappen Dinge nicht so, wie man sich das wünscht oder das gerne hätte. Aber ich finde dann immer ganz schnell ganz viel anderes, was noch mehr Sinn ergibt. Oder zumindest genauso viel. Und Das hat mich doch sehr glücklich gemacht.
Das ist das Wichtigste. Und genau, es gibt nicht einen Weg, es gibt nicht einen Plan. Also es ist jetzt nicht so, das ist auch immer interessant, ne, dass es manchmal diesen Mythos gibt, man hätte irgendeine Abzweigung an seinem Leben verpasst und deswegen wäre man nicht den eigentlichen Weg gegangen, der für einen vorherbestimmt wäre. Den Weg gibt es, glaube ich, gar nicht. Und auch das ein President-Zitat. er sagt an irgendeiner Stelle, auch ein Weg mit 1 Million Gabelungen wird rückblickend betrachtet nur ein Weg gewesen sein. Also egal, wie viele Kreuzungen du nimmst, der Witz ist, es ist rückblickend betrachtet, ist es der eine Weg, den du gegangen bist. Und der Weg, interessanterweise macht ja der Weg dich zu der Person, die du bist. Mhm. Also du bist nicht die Person Y und deswegen gehst du diesen Weg, sondern du wirst die Person, die du bist, durch den Weg, den du gehst.
Ja.
Von daher möchte ich zwar nicht unbedingt das Vermeiden von emotional schwierigen Situationen sozusagen glorifizieren.
Ich auch nicht.
da bin ich doch streng, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dass es dir gut geht. Und genau, ich will auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt besser gewesen wäre, was anderes zu machen, weil das weiß man einfach nicht. Das weiß man einfach nicht.
Ja. Voll. Und ich meine, ich merke schon immer ganz gut, also meine Intuition ist einfach sehr gut und ich merke, oder ich meine zu merken, wenn irgendwie ein Vibe sich verändert hat. Und ich weiß, dass es eben auch oft mit mir zu tun hat, aber in dem Fall war es einfach so und ich habe, glaube ich, sehr gut für mich gehandelt. Und genau wie du sagst, Hauptsache, mir geht's gut.
Eben, also genau. Ja. Und wie du auch gesagt hattest, das Lustige ist ja eben dieses Wissen um solche Strukturen ändert nicht unbedingt etwas an dem Verhalten. Ich habe gerade nochmal das Kapital gelesen von Karl Marx. Das ist eigentlich immer ein sehr, sehr lesenswerter Text. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal
Werbung dafür machen. Klassischer Vincent, einfach so random schon wieder. Du, ja, ich habe ein bisschen Marx gelesen.
Nee, und es geht da darum, tatsächlich diesmal für eine Seminararbeit. Ich lese es auch privat, aber ich muss es für eine Seminararbeit lesen. Und da geht es darum, dass es nicht darum geht, irgendwie nur wissenschaftlich kritisch zu sein oder irgendwelche Sachen begrifflich sozusagen aufzuklären, sondern dass man das halt auch praktisch ändern muss am Ende. Und Marx sagt halt, naja, das ist genauso wie du durch die Naturwissenschaften die Bestandteile von Wasser benennen kannst wissenschaftlich, aber das ändert nichts daran, dass du nass wirst, wenn es regnet. Also es ist so, die Wissenschaft, und das gilt halt auch für die Psychologie. Also das ist halt, du magst halt irgendwie psychologisch ausreichend geschult sein, um deine eigenen Vermeidungsstrategien zu kennen, aber das ändert halt nichts daran, dass dir unter Umständen das Herz gebrochen wird oder du halt eben trotzdem einfach weiter vermeidest, ne?
Ja, oder ich Herzen breche. Tja.
Ist ja nur in Italien. Wir haben ja alle drei Herzen da.
Ja, die kommen schon klar. Ja, ey, nee, und ansonsten bin ich wieder ganz schön überwältigt von all der Passion, die ich gerade wahrnehme. Also mir ist nochmal mehr, ich konnte nochmal für mich konkreter benennen, was mich an Italien so fasziniert oder hier an meinem Leben und den Menschen, denen ich begegne, weil alles eine Ecke passionierter gemacht wird, egal ob es Musik ist, Essen, Sex, alles, also alles, und das ist vielleicht nicht für jede Person was, aber für mich ist es genau das, wie ich mein Leben führen möchte und wovon ich mich mitreißen lassen kann. Also gestern zum Beispiel war ich wieder bei so einer Jam-Session von meinen Freunden und das war so ein bisschen aufregend, weil ich war sehr, sehr müde und mein Kopf war irgendwie so ein bisschen matschig und ich bin da alleine hin und ich kannte, also ich bin da nicht mit irgendjemandem zusammen hingegangen. Das war in so einem linken, antifaschistischen Veranstaltungsort, also wo ganz viele kreative Projekte gemacht werden, und musste mich halt so ein bisschen überwinden und vor allem, weil natürlich auch alle Italienisch sprechen vorrangig, und ich war so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil ich bin dann dorthin und alle waren so nett und haben mich so aufgenommen und ich habe Leute wieder getroffen, die ich schon mal gesehen hatte und bin super gut hab andocken können und hab da wieder so krasse Dinge erlebt, also wie frei diese Menschen miteinander musizieren und tanzen und alle so miteinander fusionieren, das ist für mich total überwältigend. Danach hat mich ein Freund noch mitgenommen auf so eine Probe, Murga heißt das, glaube ich, das ist so, kennst du das? Das ist, ich kann es so schwer beschreiben, wie so eine Art Karneval aus Argentinien, also das ist so eine Gruppe von Menschen, die trommeln in Kostümen und dann auf Umzügen und so Festivitäten, das gibt es öfters in Italien, so Shows machen. Und die hatten gestern Nacht eine Probe und da hat er mich einfach mitgenommen und es war so absurd. Alle haben getrommelt und miteinander getanzt und sind so rumgesprungen und so. Und ey, das ist, auch das hätte ich schon wieder nicht planen können, das kannst du in keinem Touri Dings irgendwie bestellen oder bezahlen. Das sind so originelle Erfahrungen, dass ich einfach, ja, also ich merke einfach, diese ganzen Menschen, mit denen ich gerade bin, das sind alles solche KünstlerInnen des Lebens, das sind Schauspieler, das sind Musiker, das sind Schreiber, und ich merke einfach, dass mein Herz so richtig, weil ich bin ja auch gerne Künstlerin, so richtig aufglüht und angesteckt wird und ja.
Oh, schön, schön.
Genau.
Ich muss übrigens an dieser Stelle einmal ganz kurz mich entschuldigen, weil ich habe ja Heuschnupfen und ich bin so ein bisschen am Röcheln und am Schniefen heute. Ich hoffe, das ist nicht zu räudig über Kopfhörer. Ich versuche mich am Riemen zu reißen, das möchte ich kurz vorweg sagen. Nicht, dass Marie diese ganzen super spannenden Sachen erzählt, man hört die ganze Zeit mein Schnauben so halb am Verenden irgendwie im Hintergrund. Ja, so in etwa. Das war total lustig, war eben... ich war in der Sauna, ich habe 2 Durchgänge gemacht, das war sehr gut, weil es war niemand da, das ist eh total cool, morgens halt. Und dann dachte ich, gut, wenn Lara Halsschmerzen hat, gehe ich präventiv mal besser in die Sauna. Da ist eh keiner da, da kann ich auch keinen anstecken. Und danach bin ich in der Apotheke und ich kriege so einen extrem lächerlich knallroten Tomatenkopf, wenn ich in die Sauna gehe. Mhm. Und der bleibt zum Teil stundenlang so. Und dann bin ich, direkt danach, habe ich Lara angerufen, meinte, brauchst du irgendwas? Und dann meinte sie, ja, wäre lieb, wenn du aus der Apotheke mir so Halstabletten holen könntest. Und dann bin ich in die Apotheke mit diesem knallroten Kopf, der Schweiß rinnt mir über die Stirn, noch vom Sport, so ganz erschöpft. Ja, meine Freundin ist krank. Die Apothekerin hat mich so angewidert angestarrt. Die dachte sich wahrscheinlich auch, Digga, du hast auch 40 Grad Fieber hier. Geh mal bitte ins Bett jetzt. Aber es war ja nur von der Sauna, deswegen fand ich es lustig. Mir tat die Frau ein bisschen leid. Ich bin dann ganz schnell ganz verschämt weggegangen. Aber in der Apotheke ist ja alles hinter so einer Glasscheibe und so. Die musste keine Sorgen haben, sich anzustecken, wäre ich wirklich krank gewesen.
Womit auch was mit die Illness oder?
zum Beispiel. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, war, du hast ja so ein bisschen die Kontrastfolie zum jetzt in diesem Klischee-Deutschen, den es ja gibt, mit so spießig und grau und mit dem, was du gerade in Italien lebst. So ein bisschen die Kontrastfolie zu dem, wie die Deutschen oft sind oder wie ihnen irgendwie nachgesagt wird zu sein. Ich hatte nämlich gestern ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin aus der Suchthilfe und die ist so, die reist auch ganz viel, so Backpack-mäßig. Die ist eher so ein bisschen Hippie-mäßig von der Art her und die ist total cool. Wir waren essen zusammen. Und sie hat erzählt, dass in Brasilien Leute, die in Deutschland arbeiten sollten, mit so Flyern vorbereitet worden sind auf die deutsche Kultur. Also Gastarbeiter oder auf jeden Fall angeworbene Arbeiter aus Brasilien, die in Deutschland arbeiten sollten. Und da stand dann unter anderem drauf, dass die Deutschen nur zwei Hunde kennen, Dackel und Schäferhunde. Das waren so wichtige Informationen, die vermittelt worden sind. Und dort stand unter anderem, dass man auf keinen Fall bei Deutschen einfach so vorbeigehen und klingeln soll. Dass das absolut unüblich wäre in Deutschland. Und man müsse also 3 Wochen vorher telefonisch einen Termin vereinbaren, wenn man einen Bekannten sehen möchte.
Ist das und witzig.
Ich meine, das ist natürlich einerseits eine übersteigerte Darstellung. So ganz krass ist nicht, aber stimmt ja schon wirklich, dass es einfach andere Gesellschaften gibt, die zum Beispiel viel mehr in der Öffentlichkeit stattfinden. Also Gesellschaften, wo viel mehr Menschen mit einer Selbstverständlichkeit in den öffentlichen Raum gehen, sich im öffentlichen Raum treffen und wo so eine geteilte Geselligkeit existiert. Mhm. Und hierzulande hast du schon sehr diese bürgerliche, zurückgezogene Privatsphäre.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Oh Mann, ich würde gerne so viel erzählen, aber ich kann nicht. Egal, machen wir mal.
Warum? Aus Jugendschutzgründen oder weil du es dann jinxen würdest? Oder?
Ja, das sind so funny Geschichten einfach, weil, also ich hatte ja von meinen Nachbarn erzählt, ich bin ja recht gut mit denen und ich erzähle es jetzt einfach mal. Also, als ich letztes Jahr
ist ja unter uns.
Ja, als ich letztes Jahr eingezogen bin in die Wohnung, habe ich meinen einen Nachbar zum ersten Mal gesehen und wir haben so nachbarschaftliche Konversationen gehabt und ich fand ihn mega cute. Habe ich das schon erzählt?
Nicht, ich wüsste. Muss in einem anderen Podcast gewesen sein, Marie.
Oder in einem meiner Bücher. Naja, auf jeden Fall fand ich ihn immer süß. Und dann, als ich jetzt angekommen bin, habe ich mehr mit ihm gesprochen, weil Ramona auch gut mit ihm sprechen konnte. Und dann gab es so einen Abend, weil wir uns immer zufällig begegnen. Ich weiß nicht, warum, klar, wir sind Nachbarn, aber auch auf der Straße so die ganze Zeit. Und dann sind wir irgendwann mal zusammen in einer Bar gelandet. Und er dachte tatsächlich, ich wäre mit Ramona zusammen gewesen. Hat gefragt und ich so, nee, ich bin mostly hetero so. Und er war dann so, oh fuck, du bist gefährlich für mich. Ich fand dich von Anfang an schon so schön und ich so, ich dich auch. Und keine Ahnung, das schwebt jetzt die ganze Zeit so mit. Und wir treffen uns halt wirklich sehr oft. Und beim ersten Mal sagen wir immer, es ist Zufall. Und beim zweiten Mal ist es Schicksal. Und keine Ahnung, das ist irgendwie ein bisschen witzig und aufregend.
Das heißt, da erwartet uns vielleicht auch noch ein Italian Story Arc, den wir hier gemeinsam folgen dürfen.
The Roaster is roastering. Aber es passt ja auch zu meinem, zu meinen Themen, zur Leiblichkeit. Und ich kann da gerade einfach viel mitnehmen. Und das mache ich auch. Ja, aber jetzt habe ich euch schon wieder vollgelabert mit meinem Italien-Quatsch. Was ist denn bei dir die Woche passiert? Warum geht's dir heute so gut? Also bis auf die Sauna und die Sonne und so. Und ja. Wie war das mit deiner Identifikationsgeschichte?
Genau, noch als Nachgang zur letzten Folge. Das war ja auch ganz interessant, weil ich da wirklich total akut betroffen war. Da ging es mir echt richtig scheiße. Und ich merke immer, dass ich eigentlich meistens mir irgendwie sowas zurechtdenken kann, um über die Runden zu kommen. Und wenn es mir ganz schlecht geht, dann geht es halt nicht. Sondern es ging halt nicht so wirklich letzte Woche. Ich habe einfach tatsächlich aber das umgesetzt, was ich auch im Podcast so ein bisschen gesagt hatte, im Sinne von, du kannst nur da ist das wieder auf Italienisch rumgeschrieben.
Faccio il Podcast. Adesso.
Die denken, dass Marie schon wieder mit den Geistern in den Wänden redet.
Ja. Scheiße, ja. Sorry. Der ist weg. Mach weiter.
Dit ist Italien. Nee, also ich habe mich einfach an das gehalten, was ich tatsächlich auch weiß und mich um mich selbst gekümmert und mich nicht irgendwo reingehangen, wo ich nichts ändern kann. Und ich meine, das ist halt auch Loslassen halt so ein bisschen. Ne? Also ich hab halt viele Menschen verloren in meinem Leben, viele Verwandte von mir sind gestorben. Deswegen fällt mir oft Loslassen, glaube ich, schwer. Generell auch Abschiede, alles ganz unangenehm für mich. Aber halt eben Loslassen im Sinne von, du kannst, es bringt nichts, jemanden festzuhalten, der gerade auf ganz anderen Bahnen unterwegs ist. Also es bringt einfach nichts. Es ist schlichtweg unvernünftig. Es bringt der Person nichts und es bringt dir nichts. Und es gibt durchaus andere Möglichkeiten, der Person zu zeigen, dass man für sie da ist. Also ich habe dann auch Kontakt aufgenommen und habe halt schon klar gemacht, dass ich weiterhin existiere für die Person. Mhm. Aber dieses Festhalten, das einfach die Unvernunft dessen einzusehen, was man da macht, auch wenn es sich anders anfühlt.
Voll. Und meine Mutter hat mir auch nochmal was sehr Gutes dazu gesagt. Also eben auch gerade in Bezug auf so sozialarbeiterische Tätigkeiten. Jemandem helfen zu wollen, impliziert ja praktisch, dass man der Person nicht zutraut, sich selber helfen zu können. Und deswegen findet meine Familie das auch eher immer oder betrachtet das kritisch, zu sagen, ich möchte Menschen helfen und diesen Ausdruck zu benutzen. Weil das kann man nicht, man kann Menschen nicht helfen. Man kann eben ihnen irgendwie eine Stütze sein, damit sie sich selbst helfen können. Oder wie nennt man das, Hilfe zur Selbsthilfe oder so. Und da hatte sie eben auch nochmal Bezug drauf genommen. Weil genau das Loslassen von den Ansprüchen wahrscheinlich erst ermöglicht, anständig für eine Person da zu sein, ohne sich selbst dabei eben, keine Ahnung, zu verlieren.
Genau, das finde ich auch sehr sinnvoll nochmal zu betonen. Und was ich immer wieder merke, was man nicht unterschätzen sollte, ich habe einfach, ja, sage ich auch hier im Podcast häufiger, viel emotionales Chaos in meinem Leben gehabt, viel Unklarheiten, viel Unsicherheiten. Und manchmal ist das Vernünftigste, was man machen kann, ein gutes Vorbild sein. Mhm. Und ein gutes Vorbild ist man auch durch Besonnenheit, durch Selbstfürsorge, durch Abgrenzung. Man ist ein gutes Vorbild für sich selbst. Also auch für sich selbst ganz einfach, weil man dann merkt, okay, ich kann das auch so, ich kann auch künftig mich daran zurückerinnern, dass ich das mal so gemacht habe. Aber auch für andere, der Person, der man in Anführungszeichen helfen will, von daher oft ist die Abgrenzung das Vernünftigste. Das ist also sicher einer der Gründe, warum es mir heute besser geht als letzte Woche. Und ansonsten ist eine sehr liebe Freundin zurück nach Bonn gezogen, was total schön ist. Und wir waren gestern im Kino zusammen.
Oh, welcher Film? Tatsächlich
The Zone of Interest.
Ah, nicht
gehört. Der auch einen Oscar bekommen hat. Und es gab einen Eklat um die Oscar-Rede des Regisseurs. Der Film selber ist aber handwerklich extrem krass gemacht. Mit besagter Freundin war ich früher ganz viel im Kino. Und das war sehr schön, dass sie jetzt wieder in Bonn wohnt. Und wir waren nochmal zusammen im Kino zusammen. Und tatsächlich auch mit meiner Mom und ihrem Ehemann. Und der Ehemann von meiner Mom ist total lieb. Und das war so ein bisschen so wholesome, dass man so irgendwie so familiäre Strukturen dann doch hat als Erwachsener. Und dann waren wir im Kino. Und es gibt hier dieses kleine Programmkino direkt bei mir um die Ecke. Also es ist eine Schande. Ich gehe ja gerne ins Kino und auch gerne alleine ins Kino, der ich dann nicht häufiger hingehe. Es sind 5 Minuten Fußweg bis ins Programmkino. Und es ist halt im selben Gebäude wie ein Irish Pub. Das heißt, du kannst halt, ich bin jetzt nicht so der Irish Pub-Fan. Ich finde es, also ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich finde so Irish Pubs eher Panne. Also ich finde oft die Leute da irgendwie oll. Da war auch gestern so Live-Musik und dann wurde getanzt. Ist nicht unbedingt meine Welt. Und ich finde, Guinness schmeckt irgendwie nach Teppich, aber irgendwie, ja, trotzdem ist nett. Und dann waren wir halt im Kino und dann noch ein Guinness trinken. Das war das erste Bier nach 5 Wochen. Das war auch irgendwie schön zu sagen, mein Leben hängt nicht davon ab, abstinent zu sein. Ich kann jetzt einfach ein Guinness trinken. Und das war einfach sehr, sehr schön.
Das klingt richtig wholesome, genau wie du sagst. Look at das. Ja, ey, vielleicht haben wir dann ja jetzt echt noch ein bisschen Zeit, um über eine Einsendung zu sprechen.
Unbedingt.
Die nämlich ganz spannend war, weil ich glaube, wir haben relativ lange nicht darüber gesprochen und es kommen ja auch immer noch neue Leute dazu, die vielleicht nicht sich die ganzen 70 Drecksfolgen anhören von Anfang an. Und zwar ging es, glaube ich, darum, dass jemand gefragt hat, wie unsere Klinikerfahrung war im Vergleich zu unseren Erwartungen. Weil die Person, die das gefragt hat, meinte, sie steht selbst kurz vor einem Klinikaufenthalt. Und das ist doch recht spannend. Weil ich habe ja mehrere Klinikerfahrungen, aber meine Erwartungen auf jeden Fall auseinandergingen und auch die Erfahrungen sehr unterschiedlich waren. Und du hattest ja auch nur den einen Trip, den wir zusammen hatten, ne?
Bisher nur einen Aufenthalt, ja.
Wie dein Großvater immer gesagt hat, nach der Klinik ist vor der Klinik. Nach der Klinik
ist vor der Klinik, genau. Das ist das Motto. Das
aber nächstes Mal Motto. Wieder zusammen. Und dann wir wird live gesendet, ja.
Ja, dann checken wir zusammen ein, wie in so einer Hollywood-Teenie-Serie, dann mit so Sonnenbrillen und so Rollkoffern.
Oh
und dann
ja, so. Wieder die geilsten dort.
Cool. Dafür lohnt es sich ja schon fast, psychisch schwer krank zu sein.
Ja. Also jetzt lachen wir, aber wir warten mal ab. Ja, aber magst du mal erzählen, wie war da bei dir eine große Diskrepanz zwischen deiner Erwartung und der wahrhaftigen Erfahrung damals?
Voll, vor komplett.
2 Jahren
komplett.
War das?
Ja, vor fast bald 3 Jahren, ne? Es war Ende 2021 rum. Also
Alter, wie die Zeit vergeht.
Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Irgendwann sind wir so 60, 70 und nehmen so die 10.000. Folge auf. Damals. Nee, also ich schweife ab. Ich hatte wahnsinnige Angst vor der Klinik. Also ich war richtig nervös. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich war auch akut schwer traumatisiert durch einen Arbeitsunfall, den ich hatte, wo es irgendwie auch um Leben und Tod ging so ein bisschen und Gewalt. Und das hat eh dazu geführt, dass ich in gar keiner guten Verfassung war. Gut, deswegen geht man ja auch in die Klinik. Aber ich war eh irgendwie sehr ängstlich zu der Zeit und sehr panisch. Und meine Hauptangst war, komplett abgeschnitten zu sein von meinen Freunden und von allem und weggesperrt zu sein in irgendeiner Form. Das war so ein ganz ungutes Gefühl, das ich vorher hatte. Und ich konnte das auch ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ich war dann auf der Internetseite von der Klinik, habe irgendwie den Garten angeguckt auf Bildern oder was man halt so macht. Aber das hat trotzdem irgendwie nicht so ganz gepasst. Und ich muss auch sagen, als ich dann in die Klinik angekommen bin, es ist ein Paralleluniversum. Es ist eine ganz andere, für sich funktionierende Welt, in die man dann auch eintaucht. Ne? Also das würde ich schon sagen.
Ja, würde ich dir zustimmen. Genau, ich denke auch, dass es viel damit zusammenhängt, in was für einem Zustand man vorher ist, weil viele Menschen haben ja zum Glück die Möglichkeit, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, die jetzt nicht so, ich sag mal, akut traumatisiert sind, sondern wissen, es ist ein wichtiger Aufenthalt, der ansteht, aber ja, bin auf anderen Wegen dahin gekommen oder konnte das anders planen als jetzt bei uns zum Beispiel. Bei mir war es ja auch ziemlich akut und ich hatte dann ja nochmal die Wartezeit vor dem langen Klinikaufenthalt und durch meine Berliner Psychiatrieerfahrung, die ja nur 2 Wochen andauerte, hatte ich ein bisschen andere Erwartungen im Sinne von, ja, wie soll ich das sagen? Also ich war in dem ersten Klinikaufenthalt total Delulu, also total lost, aber dann gleichzeitig auch dadurch sehr Delulu, weil ich dort eine Gang gefunden habe und mein Leben komplett am Arsch war. Also ich hatte nur jeden kleinen Moment zu überleben und habe das Beste draus gemacht. Und das ging aber noch gar nicht so krass um Zukunft und um im Leben sein. Und deswegen würde ich sagen, dass viel von dieser Erfahrung tatsächlich auch irgendwo schön war und mich auch am Leben gehalten hat. Und als ich vor dem langen Klinikaufenthalt stand, da war meine Haltung, da war ich ja dann wieder total depressiv, das muss jetzt nur eine Sache erfüllen, nämlich mich retten, also auf nachhaltiger, langfristiger Ebene, dass irgendwas in meinem Kopf passiert, dass ich danach ins Leben starten kann wieder. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit dem Chefarzt telefoniert hatte, dem die Situation geschildert hatte und der zu mir sagte, wenn Sie sich darauf einlassen und diese 3 Monate Ihrer Zeit uns anvertrauen und Sie nüchtern sind und also damit ist ja auch gemeint, dann zum Beispiel nicht zu kotzen, um irgendwie Emotionen, weiß ich nicht, ist ja auch ein Abwehrmechanismus und so. Also wenn Sie sich so öffnen und uns so vertrauen, dass wir den dunklen Teil Ihrer Seele bearbeiten können, dann kann ich Ihnen versprechen, dass Sie anders hier rauskommen werden. Und das war natürlich ein riesiges Versprechen. Und das war genau das, was ich hören musste in diesem Moment. Und das heißt, ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen reingegangen. Und mein Problem war dann wieder so dieses sehr exklusive, nach dieser Erfahrung werde ich eine komplett andere Version meiner selbst sein. Also meine Ansprüche wieder viel zu hoch. Und deswegen bin ich ja danach dann auch wieder in ein Loch gefallen. macht's im besten Fall ein bisschen anders als ich und habt realistische Ansprüche. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich dann eben relativ schnell gemerkt habe, okay, in diesen 3 Monaten geht es eben nicht darum, Spaß zu haben. Es geht nicht darum, eine Gang zu finden oder so. Es war nämlich auch spannend, als ich angekommen war, das war gerade so eine Umbruchsphase, wo viele der alten Leute gegangen sind. Das war nach dem Sommer. Und da hatte mir eine Freundin erzählt, dass die irgendwie jeden Tag am See gechillt haben und voll viel romantische Dinge sind in der Gruppe passiert, bla bla bla. Und das ist natürlich was sehr Reizvolles. Das ist dann aber bei mir gar nicht passiert und ich bin sehr froh, dass es nicht passiert ist, weil ich habe nicht die nächste Klassenfahrt gebraucht. Das ist ja mein ganzes Leben immer so. Ich habe gebraucht, therapiert zu werden und nur therapiert zu werden und das auszusitzen und das zu fühlen und zu lernen. Und dementsprechend ist meine Klinikerfahrung ganz anders gewesen, als ich das erwartet hätte, aber sehr viel besser und brauchbarer gewesen, als meine Erwartungen hätten sein können.
Hattest du denn trotzdem im Vorhinein auch Angst oder Sorge davor, also auch negative Gefühle? Weil du hast jetzt eher geschildert, dass du dir, ich sag mal so relativ professionell, was davon versprochen hast, im Sinne von, okay, ich erwarte die und die Verbesserung, ich, ne, so das. Aber hattest du auch irgendwie Sorge oder Angst wegen dem Klinik-Setting?
Nein, also, ich hatte Angst vorm Leben. Also meine Realität war so schlimm, dass, also ich wusste literally nicht, wie ich weiterleben sollte und deswegen wäre alles besser gewesen als das. Ich hatte nur natürlich trotzdem Respekt davor, 3 Monate nicht am Leben teilnehmen zu können. Allerdings, durch die Monate davor, habe ich eh schon nicht mehr richtig am Leben teilnehmen können. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen ganzen Freundinnen, Bekannten, natürlich immer mal wieder ein bisschen geschrieben oder mit den Engen schon, aber ich war ja nicht da. Ich war ja nicht ich selber in meinem normalen Leben. Und auch deshalb war für mich klar, ich habe den Anschluss verloren und ich hoffe, ich kann den Anschluss irgendwie zurückfinden. Aber diese 3 Monate waren halt einfach der Preis.
Ja, das ist doch sehr interessant, wenn man sich mal anschaut. Also 3 Monate in einer Klinik, das ist eine sehr lange Zeit und es ist wirklich anstrengend und nicht einfach und es ist Arbeit. So.
Ja.
Aber wenn du dann dir anschaust, was verkackst du dir in deinem Leben durch die untherapierte Psyche, ne, die du die ganze Zeit mit dir rumschleppst? Was habe ich in meinem Leben an Autodestruktion betrieben? War ein beschissener Partner, ein beschissener Freund, habe mich selber beschissen behandelt? Was habe ich für Jahre meines Lebens eigentlich verschwendet oder zum Schlechten genutzt? Also welche unfassbaren Zeiträume das sind, die du halt einfach vor die Wand fährst, dadurch, dass du deine Psyche nicht behandeln lässt, im Vergleich zu so, okay, 3 Monate Klinik.
Ja, 3 Monate, die dein Leben verändern und nicht nur deins, sondern das Leben all der Menschen, die dich für immer erfahren werden. Und deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, das waren die besten investierten 3 Monate, die ich hätte machen können. Und ich würde es wieder tun. Ich würde es sofort wieder tun. Weil diese Zeit ist lächerlich im Vergleich zum Rest meines Lebens oder wie ich mein Leben leben kann. Und immer dann, wenn es wieder nötig sein wird, würde ich sofort machen. Und seit dem Klinikaufenthalt habe ich zwischenzeitlich nochmal darüber nachgedacht, ob ich in eine Klinik gehen sollte. Hat sich dann erübrigt, dadurch, dass ich dann eben medikamentös eingestellt wurde und dann mein Leben zurück ins Leben finden konnte. Aber also durch meine Erfahrung hat mir gezeigt, es ist keine Erfahrung, vor der ich mehr Angst haben würde. Und das ist ja das Schöne, was wir eben auch ja mit dem Podcast und jetzt genau auch mit dieser Fragestellung bezwecken wollen. Es ist hart, aber es lohnt sich und ich würde es jederzeit wieder tun.
Hart, aber herzlich, genau.
Hart, aber herzlich. Im besten Fall findet ihr Freunde fürs Leben.
Ja, eben. Ich habe auch im Anschluss ja zum ersten Mal eben Psychopharmaka genommen. Wir haben viel im Podcast darüber geredet, das war auch ein Jahr. Und ich muss sagen, der Klinikaufenthalt, die 3 Monate und dieser Zyklus von ungefähr einem Jahr, den ich Antidepressiva genommen habe, die haben mir nachhaltig sehr gut getan. Also es hat mir nachhaltig viel Stabilität gegeben. Ich muss zum Klinikaufenthalt auch sagen, dass ich ja sozial einfach Schwierigkeiten habe mit oft Verlustängsten oder sowas. Und das war für mich auch eine sehr therapeutische Erfahrung, mal in so ein soziales System wie so eine Klinik reinzugehen für 3 Monate, mich mit neuen Leuten zu arrangieren, mich von Leuten zu verabschieden. Es gehen ja auch ständig Leute, das ist wie in so einer Fernsehsendung mit so Staffeln. Das ist schon echt krass, irgendwie richtig rührend. Ich fand es immer sehr, sehr rührend. Und ich meine, genau 2 Sachen wären mir noch wichtig. Das eine ist, wenn ihr überlegt, in eine Klinik zu gehen oder wenn ihr in eine Klinik schlichtweg müsst, guckt euch schon ruhig an, welche Kliniken es gibt. Also geht ruhig ein bisschen weiter weg in eine Klinik, die gut ist, und wartet vielleicht auch irgendwie 3 Wochen länger für eine Klinik, die gut ist, sofern ihr euch das erlauben könnt, wenn es jetzt nicht ganz akut ist, ist auch klar, als in die erstbeste städtische Klinik zu gehen, weil es gibt natürlich keine Garantie, dass man eine gute Erfahrung macht. Das ist erstmal so der Fall. Also es lohnt sich schon zu gucken, welche Kliniken gibt es und wo könnte ich hin. Und das andere ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, geht ruhig in eine Klinik, bevor ihr halt ganz am Ende seid. Also das war mir auch gar nicht bewusst. Du musst halt gar nicht dieses komplett kaputte Wrack sein, wie aus so einem Psychofilm, ehe du in die Psychiatrie gehst. Du kannst auch einfach hingehen, wenn es dir halt sehr schlecht geht. Und vielen Menschen geht es leider sehr schlecht und die schleppen sich so durch den Alltag, viele sogar ohne Psychotherapie. Also das heißt, Klinik ist gar nicht so das, wo du hingehst, wenn gar nichts mehr geht, wenn das schon eingetreten ist, sondern auch um zu verhindern, überhaupt an diesen Punkt zu kommen.
Finde ich ultra wichtig, dass du es nochmal sagst, weil ich kann auch nur nochmal betonen, in der ganzen depressiven Episode, die ich vor meinem Suizidversuch hatte, hatte ich das Bedürfnis, mich einweisen zu lassen, aber ich habe mich nicht getraut, ne? Weil wir kennen das alle, oh, mir geht's doch gar nicht schlecht genug. Und das war der Fehler und ich wünschte, und deswegen würde ich das in Zukunft auch immer wieder anders machen, da würde ich mir rechtzeitig Hilfe holen und das sagt man ja auch generell bei Therapie, also besorg dir den Platz, bestmöglich dann, wenn es dir gut geht, dann fühlt es sich zwar nicht so nötig an, aber dann, wenn es dir schlecht geht, wird es noch viel schwieriger, die Warterei auszusitzen oder das alles zu organisieren. Also ich denke, ja, wir alle und vor allem alle, die den Podcast hören, werden, wenn sie nicht schon in Behandlung waren, das Bedürfnis haben vielleicht. Und man kann das einfach anfangen zu organisieren. Und das liebe ich ja so an unserer Generation, dass fast alle Menschen, die ich kenne, entweder gerade ihre erste Therapieerfahrung machen oder zumindest eine wollen. Und das ist so wertvoll. Also es muss ja nicht Klinik sein, es kann ja auch einfach ein Therapieplatz sein erstmal.
Genau, also das mit der Klinik ist wie mit Aktien. Immer kaufen, wenn der Kurs unten ist, damit wenn der Wert steigt, ne, dann hast du es schon in der Hand. Aber genau, wenn ihr das gerade hört und ihr habt da, also ihr verspürt so eine Resonanz, ihr merkt irgendwie, krass, wo ich das gerade höre, vielleicht könnte mir das wirklich gut tun, vielleicht ist mein Alltag gerade einfach wirklich nicht tragbar eigentlich. Redet einfach mit eurer Hausärztin, redet mit eurem Therapeuten, wenn ihr einen habt, aber die Einweisung hat damals auch mein Hausarzt geschrieben. Also genau,
man kriegt eine Einweisung an Psychiatrie mit einem Notfallcode. Glaube ich, wenn es ein Notfall ist oder ob man den braucht, ich weiß nicht genau. Bei mir war es auf jeden Fall damals so. Und Überweisung an Psychiatrie, damit geht man dann zur Klinik und legt es vor und dann kommt es halt immer darauf an, wie lange man warten muss. Aber an sich ist der Prozess, die Warterei ist scheiße, aber der Prozess an sich ist eigentlich nicht allzu schwierig.
Ja, genau, weil bei mir war das damals so krass. Ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, überhaupt in eine Psychiatrie zu gehen. Das war nichts, was ich irgendwie selber erwogen habe. Manche Freunde hatten das nach dem Arbeitsunfall, glaube ich, mal gesagt, weil ich schon sehr anstrengend war, weil mein Zustand einfach kaum noch haltbar war für alle. Mhm. Und dann hatte ich halt eben eine Akutsitzung bei irgendeiner Traumatherapeutin und die meinte irgendwie, Herr Speron, ich habe den Eindruck, Sie können Ihren Alltag gerade gar nicht mehr bewältigen. Ich habe den Eindruck, das ist für Sie einfach zu anstrengend. So ist so mein Eindruck. Haben Sie mal überlegt, in eine Klinik zu gehen? Ich glaube, das wäre gut, wenn sie da mal entlastet wären. Und da habe ich wirklich voll angefangen zu heulen, weil das so krass war, dass diese Person das so gesagt hat, dass sie einfach meinte, ich habe den Eindruck, das wäre für sie gut, mal nicht diesen Alltag stemmen zu müssen. Und ich selber hatte das gar nicht gesehen. Also mir hat das sehr gut getan, dass jemand von außen das so sagte einfach.
Total. Und wenn man eben niemanden hat, der einem das sagt, weil vielleicht wollen Leute einem auch nicht zu nahe treten oder so, dann ist eben wichtig, dass man sich das selbst eingestehen kann oder zugestehen kann, dass man sich sagt, okay, es ist vielleicht noch nicht alles kaputt, aber wenn man ehrlich zu sich ist, man kann das noch eine Weile vielleicht weitermachen, aber dann eventuell mit dem Risiko, dass alles ganz doll kaputt wird. Und deswegen tut man sich selbst und den anderen eben Gefallen, wenn man das frühzeitig angeht, wenn man, ja, genau wie du sagst, jetzt zum Beispiel so eine Resonanz spürt.
Genau, und der Vergleich mit organischen Krankheiten ist auch, finde ich, nicht unvernünftig. Ich finde, seelische Krankheiten sind nicht gleichzusetzen mit organischen Krankheiten. Das ist nicht identisch, schon was anderes. Aber man kann es trotzdem vergleichen. Und wenn du halt einen angebrochenen Arm hast, dann sagst du ja auch nicht, ja, der funktioniert noch halb. Ja. Den nutze ich jetzt schon, bis er abfällt. Also du sagst ja nicht, ich nutze den jetzt weiter, bis er ab ist, sondern dann lasse ich mir einen neuen rekonstruieren. Du würdest ja schon bei dem ersten Anzeichen sagen, oder du würdest beim ersten Anzeichen einsehen, dass du zum Arzt müsstest, selbst wenn du es nicht machst. Aber du würdest einsehen, eigentlich müsste ich zum Arzt mit meinem angebrochenen Arm.
Genau, und im besten Fall würde dir dann der Arzt die Überweisung geben. Du, was mir übrigens gerade noch auffällt, ist, dass heute ist ja der 14.3. Ich glaube, ich bin jetzt seit einem Monat auf der halben Dosis von meinem Antidepressivum. Ich habe es ja, ach, krass, als ich in Neapel angekommen bin, habe ich angefangen, das abzusetzen. Und ich glaube, nach 2 Wochen spürt man ja was. Aber ich kann es zum Glück nicht so richtig ausmachen. Also ich habe keine krassen Absetzungsnebenwirkungen. Gut, ich hatte mich ja vorher nochmal informiert. Ich nehme eh nur die Hälfte der normalen Dosis und meins ist ein, soll eins sein, was jetzt nicht große Schwierigkeiten macht, hat auch beim Anfangen zu nehmen keine großen Schwierigkeiten gemacht. Aber ich habe es trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich nur noch eine Pille schlucke und ich bin sehr achtsam darauf bezogen und ich frage mich schon, ob ich zum Beispiel ein bisschen weniger Energie habe, aber ich glaube ehrlich gesagt, das liegt eher daran, dass ich ultra viel mache die ganze Zeit und nicht besonders gut schlafe. Ich schlafe ja generell.
Das könnte auch die Ursache sein, die hat tatsächlich, das klingt so nicht unwahrscheinlich.
Ja, weil das Leben hier ist einfach gerade eine Ausnahmesituation für mich und deswegen behaupte ich einfach mal, dass das erstaunlich gut läuft. Und vor allem erkenne ich das an den Momenten, die ja ein bisschen schwieriger sind, wo ich dann aber nicht direkt wieder total selbstsabotage.
Nee, das hast du nicht mehr.
Nee.
Dann sind wir alle froh. Ach Marie, was sind wir alle froh, das zu hören.
Nee, aber dass ich so, ich habe das Gefühl, mein Gemüt hat sich nicht verändert, denn ich bin immer noch hoffnungsvoll. Und das ist ja das, was bei mir das Medikament, wo ich mir einrede, das würde auch, hätte auch einen Unterschied gemacht, dass meine Laune an sich stabiler ist und die Ausschläge nicht so groß sind, also vor allem nicht nach unten, ne? Und meine Ausschläge nach oben sind immer noch unfassbar extrem und ich liebe das ja auch, aber die nach unten sind nicht so extrem und ich meine, das, da muss ich dann auch immer wieder mich an die Worte meiner Therapeutin erinnern. Es hat natürlich nicht nur mit der scheiß Pille zu tun, sondern mit dem, was ich mir in meinem Geist aufgebaut habe als Fundament. Aber ja, ich bin dann vor allem gespannt, wie es in einem weiteren Monat sein wird, denn ich komme jetzt zurück am 1. April und dann lasse ich es komplett weg. Das heißt, dann ist nochmal die nächste Dingsbums-Stufe.
Aufregend.
Ja, und das, da meinte meine Freundin, die Psychologie studiert, die mich sehr gut kennt, auch schon so, du kommst zurück aus Neapel, das ist, wir wissen alle, das ist immer ein bisschen schwierig für dich. Und dann fängt der Alltag wieder an und ich glaube, da muss ich dann auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber auch da, ich bin weiterhin hoffnungsvoll, also was bleibt mir anderes übrig?
Ja, ja. Du musst es ja nicht absolut zeitgleich machen, also du kannst ja auch erstmal irgendwie ankommen, ein paar Tage und
ja,
dann
das stimmt, ne?
Gehen. Und ich meine, du bist ja eh schon nur auf der Hälfte der halben Dosis, ist ja nur die Vierteldosis. Das heißt, da sollte, also wenn du bis jetzt nichts Krasses gemerkt hast, solltest du auch dann wahrscheinlich nichts Krasses merken. Mhm. Was ja besonders relevant ist, ist zum einen, wie lange man das Medikament genommen hat. Also wenn du das viele, viele Jahre genommen hast, dann ist das Ausschleichen in der Regel sehr schwierig. Und welches Medikament man nimmt, du hast ja gesagt, eins ist relativ kompatibel. Und ich meine, mein Wissen über die Wirkweise von Psychopharmaka ist begrenzt. Ich bin Geisteswissenschaftler und kein Naturwissenschaftler. Ich will mir da gar nichts anmaßen. Aber der Wirkmechanismus ist, glaube ich, echt nicht so ganz verstanden. Das ist, wenn man da Fachliteratur drüber liest, oft sehr skurril, kurios. Aber was ich weiß, ist, dass die Leitfähigkeit im Gehirn verbessert werden soll durch die Antidepressiva, sodass quasi ab einem geringeren Reiz schon Impulse weitergeleitet werden, was sonst nicht passiert, wenn man beispielsweise schwer depressiv ist. Und dass das Gehirn das adaptiert, selbst wenn du das Medikament wieder absetzt. Also bestenfalls adaptiert dein Gehirn das langfristig. Und das wusste ich früher auch nicht. Ich dachte immer, du nimmst halt gute Laune-Tabletten und dann nimmst du die nicht mehr. Und
ja.
Das, aber so ist es ist nee, nicht
genau.
Der Gedanke.
Und das ist total schön, dass du es auch nochmal sagst, weil das hat mir letztens total geholfen, als es dann eben um das Absetzen ging. Ich habe nämlich extra bei meinem Medikament überhaupt nichts recherchiert, weil, habe ich auch schon oft erzählt, ich habe dann Angst, mir Nebenwirkungen einzubilden oder so und das größer zu machen, als vielleicht eigentlich wäre. Und dann habe ich aber eben eine Sache über mein Medikament gelesen, als es ums Absetzen ging, nämlich, dass dieses Medikament dafür bekannt ist, dass das nachhaltig gute Folgen hat, dass das, und das gilt wahrscheinlich für alle Medikamente, im besten Fall, genau wie du sagst, das Gehirn adaptiert. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch gängig, dass man solche Medikamente irgendwie 1 bis 2 Jahre nimmt und dann mal versucht, es abzusetzen. Manchmal ist es eben noch nicht der passende Zeitpunkt, dann muss man es wieder nehmen, aber es ist eben nicht nur so, dass man sich auf Drogen setzt und danach zurückfällt. Und das wäre doch wirklich, wirklich toll, wenn ich das beweisen könnte.
Genau, und gleichwohl gibt es Leute, je nach Grad der biochemischen Störung, die müssen halt Antidepressiva ihr Leben lang nehmen. Ne? Genau, das kommt dann immer ganz auf die Patientin, auf den Patienten an, welches Störungsbild vorliegt. Also es gibt Leute, die können ein gutes Leben leben, dadurch, dass sie durchgängig Antidepressiva nehmen. Das ist immer ganz unterschiedlich.
Genau, wie bei organischen Krankheiten. Auch da ist es so, manche Menschen müssen für immer Medikamente nehmen. Und das ist Kacke. Geht manchmal nicht anders und zumindest gibt es Medikamente, die helfen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich meins abgesetzt habe, lustigerweise. Ist schon was her, glaube ich, mittlerweile. Schon was länger her.
Ja, ne?
Bestimmt über ein halbes Jahr oder so oder länger noch.
Ja, läuft doch, oder?
Ja, genau. Das war ja das Bupropion am Ende. Das war relativ problemfrei. Das Venlafaxin ist echt hässlich. Also ich muss sagen, das Venlafaxin hat mir sehr geholfen, als es mir ganz, ganz schlecht ging. Mhm. Wenn irgendwie gar nichts sonst hilft und so, dann kann ich das Venlafaxin sehr empfehlen. Das ist wie so eine Atombombe. Aber das, also sowohl das, der Beginn der Medikation als auch das Ausschleichen ist hardcore. Mhm. Und ich bin da ja auch ungeduldig. Ich mache das dann immer irgendwie eigenständig und wie ich meine, dass es passt, weil so bin ich halt. Und das ist für mich aus Autonomiegründen einfach wichtig. Aber ich habe das sehr schnell abgesetzt und da kriegst du auch richtig, richtig so Zuckungen. Und das ist schon krass. Also das war schon eine Erfahrung.
Naja, aber schön,
naja.
Dass es dir so weit gut geht ohne Medikation, ey. Ja, fein.
Look at us.
Vielleicht hat es jetzt nochmal ein Fass aufgemacht bei euch. Schreibt uns sehr, sehr gerne, ob ihr irgendwie nochmal andere Fragen habt in Richtung Psychiatrieerfahrung oder Sonstiges. Unser Posteingang ist offen wie unsere Arme.
Absolut.
Yes.
Gut, dann.
Ja, schön war's.
Schön war's gewesen.
Wir wünschen euch eine sonnige Woche. Möge der Frühling auch in Deutschland ankommen.
Das sind sehr schöne Wünsche. Eine sonnige Woche euch allen und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische.
Bis dann.
Tschüss.
Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.